Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön, dich zu sehen. 1990, direkt voll rein ins Thema, das wichtigste Jahr in der deutschen Geschichte, glaube ich, oder?
Seit Menschengedenken, ja.
Ja, ja. Na, die deutsche Geschichte ist ja nicht so lang. Wollen wir zur Einordnung ganz schnell über das alles, was nicht so wichtig war, sprechen in dem Jahr, also was so außerhalb von Deutschland.
Gab es da was?
Ja, also immer nur so Girlanden und Begleitmusik. Also es gab, glaube ich, gerade noch keinen Krieg in der Golfregion. Ich will das nochmal so ein bisschen für unsere, für die uns zuhören. Also, dass man sagt, was war denn noch so, außer DDR, BRD, Wiedervereinigung, da kommen wir ja gleich hin, aber es war noch kein Irakkrieg.
Das müssen wir mal kurz erklären, warum gibt es überhaupt dieses komische Irakkrieg-Golfregion-Thema? Wir machen diese Sendung ja auch für die jungen Leute, wie für unseren Techniker. Clemens, ja. Ne? Warum gab es, also ich meine, warum muss man erwähnen, dass es da keinen Krieg gab? Also welcher Kontext
war? Es gab häufige Golfkriege, also dann für die jüngeren Zuhörer und Kriege in der Region. Das ist ja jetzt auch noch recht verbreitet. Und damals war es dann der, glaube ich, zweite Golfkrieg und erste Irakkrieg, der nach dem Einmarsch der Irakis unter Saddam Hussein in Kuwait.
Nach dieser schrecklichen Brutkastenaktion, ne?
Ja, aber das war, glaube ich, erst ein Jährchen später. Okay. Also auch die Operation Desert Shield und so weiter. Das würden wir ja in 1991 dann doch machen müssen. Also wir sind in 90. Sonst ist, glaube ich, nicht viel passiert. Außer dass Nelson Mandela, das war ein südafrikanischer Person of Color, die lange im Gefängnis saß, von den Weißen eingesperrt und freigelassen wurde 90. Und die Apartheid in Südafrika.
Also ganz apart da, die Leute, ne?
Ja.
Was ist denn Apartheid?
Ja, sowas Diskriminierendes. Das war dann danach kurz aus der Mode bis 2020, glaube ich. Danach hat man ja dann People of No Vaccination wieder apart diskriminiert.
Ja.
Aber damals in Südafrika war es halt lange Jahre so, dass es rassistische Diskriminierung wegen Hautfarbe gab. Mhm. Das hat dann auch aufgehört, 90.
Also der war jetzt nicht im Gefängnis, weil er ungeimpft war oder irgendwelche Atteste ausgestellt hat, sondern aufgrund seiner politischen Engagement für die Gleichberechtigung der Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe.
Mhm, genau. Und ich glaube, wir müssen, auch wenn wir gleich ausführlich auf die Wiedervereinigung kommen, noch erwähnen, dass nicht nur Deutschland wieder zusammengewachsen ist, wir werden das relativieren müssen, sondern auch mit dem Zerfall der Sowjetunion im gangbefindlichen Zerfall, ja auch die baltischen Staaten ihre Unabhängigkeit erlangt haben und die der Warschauer Pakt für Clemens, das war so ein Militärbündnis, weil die Russen hatten damals noch Verbündete, nicht wie heute.
Das war das Äquivalent zur NATO, wenn man so möchte. Mhm. Ne?
Genau. Also eigentlich war das ja eine hoffnungsvolle Zeit mit der Paris-Charta, dass man sagte in Europa, wir wollen jetzt alle Freunde sein und wir wollen auf Menschenrechte, Demokratie und Freiheit und wirtschaftliches Wachstum das Ende des Kalten Krieges uns jetzt irgendwie begrüßen wir jetzt.
Die Friedensdividende, das heißt die ganzen ökonomischen Aufwendungen in die Militarisierung von Sicherheit standen jetzt plötzlich für soziale und kulturelle Projekte zur Verfügung. Ja.
Mhm. Ja. Ja, eigentlich, theoretisch.
Ja.
Nur ich fand diese Charta so spannend, auch die Zeit, wenn man sagt, das war eigentlich eine gute Gelegenheit, auch mit der Auflösung, wie gesagt, des Warschauer Paktes dann oder beginnend und dann, man hätte ja eigentlich auch damals die NATO auflösen können und müssen, weil es eigentlich keine Erfordernis mehr gab. Ich weiß nicht, an wem das gescheitert ist. Ich glaube nicht an den Europäern.
Was waren nochmal die drei Gründe der Existenz der NATO? Die Amerikaner drin behalten, die Deutschen klein halten und die Russen raushalten, oder?
Ja, ich glaube, so war das.
Habe ich mal irgendwo im Geschichtsunterricht gelernt.
Ja.
Ja.
So, und dann gab es bestimmt noch was Innenpolitisches. Das ist dann eher so dein Beritt. Ich habe wirklich nicht mehr so viel. Es gab Attentate.
Ja.
Das war kurz mal sehr en vogue.
Das war so eine Trendsportart in dem Jahr, oder? Da war erst im April Lafontaine, ich glaube dann im Oktober Wolfgang Schäuble, einfach so aus Gründen auch der Parität, ja, ein CDU-Politiker und ein SPD-Politiker. Der eine, den müssen wir nur streifen, der ist mit einer Schusswaffe in unangenehmen Kontakt gekommen und der andere hat ein Messer in den Hals gestochen bekommen, oder? Wollen wir jetzt schon darüber sprechen, oder?
Kannst du gern. Also es besteht ja vielleicht ein Zusammenhang. Lafontaine muss man wahrscheinlich nicht erklären, weil ihn auch die Jüngeren zumindest noch kennen. Er ist ja noch gelegentlich präsent, aber damals war er ja SPD-Kanzlerkandidat. Ne?
Genau.
Wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, und war halt eine doch auch eine profilierte Figur im politischen Meinungsstreit und im Hinblick auf seine Perspektiven auf die Wiedervereinigung etwas zurückhaltender als Helmut Kohl. Vielleicht können wir das gleich mal diskutieren, wie das Ganze verlaufen wäre, wenn er nicht Opfer dieses Attentats geworden wäre. Ich habe übrigens ganz persönliche Erinnerungen, weil ich zu der Zeit in meinem kleinen Studentenwohnheim in der Nähe der Uniklinik in Köln gelebt habe und das Attentat fand in Mülheim, Köln-Mülheim statt. Also es kam eine Frau, Adelheid Streidel, mit einem Messer und zwei Blumensträußen auf ihn zu und hat ihm scheinbar die Blumen überreichen wollen, aber dann natürlich eher ihm eine Gewalttat angetan und sie hat sich dann auch zu der Tat bekannt und hat darauf hingewiesen, dass es ihr darum ging, die unterirdischen Menschenzerstörungsfabriken in Deutschland publik zu machen und es sei ihr relativ egal, welcher Politiker ihr zur Bekanntmachung dieser Botschaft zum Opfer werden würde. Das ist so die offizielle Erzählung. Sie war dann lange in der Psychiatrie.
Überraschend, also habe ich noch nie gehört. Unterirdische was?
Menschentötungsfabriken.
Ach so. Gut.
Ja, war lange in der Psychiatrie, ist glaube ich 2013 entlassen worden, sagen wir in einer eher umstrittenen Entscheidung, weil sie glaube ich nach wie vor als gefährlich gilt. Die Opfer selber sind gar nicht informiert worden und aber inzwischen weiß ich nicht, hat sie glaube ich ein Alter erreicht, wo sie und eben auch eine gewisse, ja, 10 Jahre lang sich jetzt gut benommen, sodass man sich da glaube ich keine Sorgen machen muss. Was ich interessant fand zum Hintergrund, dass einer meiner Wohnheimsgenossen Thomas, den wir damals T2 nannten, wie der Terminator 2, aber auch wegen, weil der zweite Thomas auf dem Flur war, dessen Schwester hatte eine Apotheke in einem Ort, in dem Adelheid Streidel auch wohnte und dort hat Adelheid Streidel nach Gift gefragt, weil sie einen Politiker umbringen wollte und man hätte möglicherweise schon etwas früher reagieren können, weil das doch eine doch eher bedenkliche Anfrage in einer Apotheke ist, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Gut, wir müssen jetzt mal Apotheker, müsstest du Felix Schieler nochmal fragen, wie häufig er schon gefragt wurde.
Ja, aber da kommen wir ja zum Glück, jetzt sind wir in einer Zeit, wo das sofort wir in der Gesundheitsakte oder auf dem biometrischen Augenausweis vermerkt würde.
Ja.
Wenn Frau Streidel jetzt irgendwie fragen würde, kann ich mal ein bisschen Gift kaufen für einen Politiker.
Ich war jedenfalls sehr schockiert. Oskar Lafontaine lag dann einige hundert Meter von mir entfernt und diese Ärzte kämpften um sein Leben. Also man hat auch ihm das nachher angemerkt. Also er hat natürlich seine politische Karriere deshalb nicht aufgegeben, aber ich glaube, menschlich war er schon gezeichnet. Und man könnte fragen, wie wäre der Wahlkampf verlaufen? Wie wäre das Jahr 1990 verlaufen? Wie wäre die deutsche Geschichte verlaufen, wenn das Attentat nicht passiert wäre? Ohne, dass ich jetzt irgendwas in den Raum stellen möchte im Hinblick auf irgendwelche Verschwörungstheorien. Also ich glaube, davon gibt es keine und manchmal passiert eben sowas. Aber es war ein erschreckendes Ereignis.
Mhm. Und dann ergänzen wir noch, dass in Abwesenheit von Lafontaine dann zumindest auf der politischen Bühne oder wie auch immer die Wahlen dann im Herbst oder Winter gewonnen worden sind von Herrn Kohl, an den sich vielleicht mancher erinnert, oder?
Ja.
Dem Kanzler der sogenannten Einheit.
Darf ich aus unserem Vorgespräch noch mal wiedergeben, dass wir ja zu recht unterschiedlichen Einschätzungen im Hinblick auf Helmut Kohl gekommen sind? Ich selber fand ihn ja schrecklich. Darin besteht nicht der Unterschied.
Ja.
Aber ich finde, alles danach war noch schlimmer. Es ist ja fast so, ich trauere ja sogar der Merkel hinterher inzwischen. Also schlimmer geht das immer.
Ja, das ist sicherlich mal Gegenstand eines therapeutischen Gesprächs zwischen uns beiden, was das für ein Syndrom ist, an dem du da leidest. Ja, aber ja doch, vielleicht lieber nicht hier, oder?
Also, nein, keinesfalls.
Doch, ja.
Ich wollte nur sagen, dass das für mich Kohl bei allem, was ich, also ich habe mich auch, werden wir vielleicht noch gleich drüber sprechen, sehr erschüttert erlebt, als er dann die Wahl gewonnen hat. hätte gerne ein anderes Ergebnis gehabt. Inzwischen würde ich so ihn in seiner historischen Bedeutung in bestimmten Punkten etwas anders einschätzen. Mhm. Weil also ich glaube, er schon für eine bestimmte Erfahrung der Kriegszeit stand, weil er, ich habe, glaube ich, die Geschichte mal erzählt, die Willy Wimmer erzählt hat, als Helmut Kohl an einem Planspiel in der NATO teilnehmen sollte in den USA und dort den Befehl erteilen sollte, dass man die DDR bombardiert, ist er rausgegangen, hat das Spiel abgebrochen und hat gesagt, ich bombardiere meine Mitbürger nicht. Also das fand ich schon stark. Es hat zu ziemlichen Verwerfungen geführt und ich glaube auch die ganzen neoliberalen Reformen, die dann unter Gerhard Schröder gekommen sind, die wären bei Kohl wahrscheinlich ein bisschen anders ausgefallen, aber das ist natürlich auch Spekulation. Ich möchte ihn wirklich nicht heilig sprechen. Ich wollte nur sagen, dass das, was die Zeit damals immer der Kohl als Bremser, als Reformstau und so weiter, ich glaube, dass der immer noch für eine gewisse Aufrechterhaltung bestimmter Ideen der alten Bundesrepublik steht. Aber das müssen wir heute nicht thematisieren.
Da musst du mal einen längeren Vortrag halten.
Nee, ich merke nur, dass, also vielleicht machen wir das mal als grundsätzliches Vorzeichen für diese Sendung überhaupt, wie sehr man doch im Strudel der Ereignisse befangen ist und dem auch gar nicht entkommt, sodass jedes Urteil und jede Einschätzung, die wir vornehmen, immer perspektivisch ist. Das heißt, wir beide verkünden jetzt hier keine Wahrheiten über das Jahr 1990, sondern erzählen aus unserer Sicht von damals und schauen auf unsere Sicht von heute. Aber wir verlassen eines nicht, nämlich unsere Sicht.
Genau. Ich würde meine jetzt auch weglassen. Meine war sicherlich nicht so wie deine, was Kohl betrifft.
Die ist erst im Nachhinein so geworden.
Ja, ja, also damals nicht und heute auch nicht, aber okay. Das, ja, na gut. Wollen wir das noch kurz einsortieren mit buntem, knalligem Kram? Das finde ich immer ganz gut, ja, wenn wir in diesem Jahr sind. Du hast mir schon vorher gesagt, und das ging mir auch so, wir haben, ja gleich, wir haben beide nicht so viel Musik gehört. Hm? Man kann sich ja gelegentlich festmachen oder hängen an so Jahren, sagen 1990 oder 1984 war relativ einfach. 90 war nicht so furchtbar viel im Angebot, hatte ich so beim Durchgucken den Eindruck. Matthias Reim mit Verdammt, ich lieb dich und Ich habe geträumt von dir. Mir hilft sowas immer, um mich zurückzuversetzen. Ja. Wo war ich da? Wüsste ich jetzt gerade nicht, wo ich das gehört habe. Und dann gab es ganz viel so Snap und MC Hammer und KLF.
Also, KLF?
Gutes.
Ist das so eine Fastfood-Kette mit irgendwelchen Hähnchen-Zeug?
Nee, KLF waren diese dann etwas später, das waren auch so, ja, die haben ganz viel Zeug gesampelt, um dich mal kurz aufzuklären, das hieß dann What Time Is Love, war es in dem Jahr. Sagt ihr das was? Nein. The White Room hieß die Platte, nee, die Time Lords. Mhm. Man hat sehr viel Geld verdient damit, aber das kommt dann in 1994 vor, weil sie dann 1 Million Pfund sich haben auszahlen lassen und in einer kleinen Hütte verbrannt haben, um zu protestieren gegen diese Branche.
Oh. Ja, aber die haben nicht sich selbst, sondern das Geld verbrannt.
Ja, nee, nur das Geld. Aber anderes Jahr. Ja, was hatten wir noch?
Ja, Sinéad O'Connor, Colin Fields.
Colin was?
Colin Fields.
Colin Fields. Ja. Kommen wir nicht hin.
Phil Collins mit
Ach, der.
Another Day in Paradise.
Ja, genau. Dann wissen wir zumindest wieder ein, zwei, wo sie dann waren, als sie zum ersten Mal Colin Fields gehört haben. Ja. Vielleicht noch Wilson Phillips war da, glaube ich, noch in den Charts. Und bestimmt haben wir was vergessen. Nein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss dann immer gucken, was lief so im Kino. Da lief, glaube ich, Pretty Woman.
Ach, herrlich.
Die eine ganze Welt schockverliebt in Julia Roberts.
Ja, und Richard Gere natürlich auch, ne?
Ja, die andere Hälfte in Richard Gere. Und das war ja so horizontal erzähltes Aschenputtel, diese Geschichte. Im Nachhinein fand ich das ganz merkwürdig, dass das so ein Erfolg war. Aber ich glaube, es würde heute auch nicht mehr so funktionieren. Es würde heute nicht mehr so gedreht werden. Müssen wir Clemens jetzt erklären, was da passiert ist? Nein.
Doch, erzähl's. Es war eine Sexarbeiterin, die einen gut dotierten Auftrag bei einem sehr reichen Herrn angenommen hat. Und
genau, ein reicher Herr übernimmt die Sanierung des ältesten Gewerbegebiets der Welt.
Ich kann gar nicht anders. Ich höre das immer parallel zur Wiedervereinigung, ehrlich gesagt.
Ja?
Ja. Na, der Westen ja, wendet sich dem Osten zu, spielt mit seiner Kohle, fickt den Osten durch und schmeißt ihn am Ende weg. Ah, nee, der Film ging anders aus, oder?
Ja, der Film ging anders aus. Ja. Der Film war ja eine romantische Komödie mit schönem Ausgang. Aber tatsächlich war es so geplant, wie du es gerade zusammengefasst hast. Also die ursprünglichen Drehbücher. Und der Plan war eigentlich, bis dann Frau Roberts auftauchte, wir machen ein Drama draus und es endet genau so. Hieß dann, glaube ich, 3000 und das war der Preis. Aber am Ende fliegt dann natürlich die Bordsteinschwalbe wieder auf den Asphalt und das Geld hat gewonnen. Also das hätte besser gepasst.
Ja.
Hast du schon recht, zu der Zeit.
Ist natürlich eine Romantisierung von Sexarbeit, ne? Ist natürlich so wie wir Kinder vom Bahnhof Zoo, das war früher, aber das hat ja viele Menschen an die Nadel gebracht, ne? So kann man auch sich fragen, was ist eigentlich mit dieser eher unrealistischen Darstellung von dem Milieus und Lebensverhältnissen von Prostituierten, ne, gewonnen. Ich meine, das ist ein Märchen, völlig klar.
Was willst du denn damit sagen, dass das ein Rekrutierungsprogramm war für so wie davor?
Nein, aber es glorifiziert ja den Kapitalismus in seiner Wohltätigkeit und ist ja nicht unbedingt nur naturalistisch in der Darstellung.
Ja, okay, das habe ich noch nie so gesehen. Das heißt, wir müssen jetzt mal in die Statistiken gucken, ob Bewerbungen zugenommen haben in der Branche. Dass dann viele junge Menschen plötzlich machen wollten, glaube ich ja eher nicht.
Nein. So war es ja auch nicht gemeint. Aber ich finde es, ja, weiß nicht, manchmal. Aber ich habe es damals auch gerne gesehen, wirklich.
Ja, ohne Frage. Also das kann man ja auch nochmal angucken. So, dann gab es ein bisschen Fernsehen, wenn wir nicht im Kino waren. Also im Kino war ja sonst auch nichts. Und da habe ich erstaunt festgestellt, beim Zurückblättern, erstens lief Baywatch.
Lass uns darüber reden.
Also, okay.
Ja. Ich habe viele Oberseminare in Filmwissenschaften auch zum Thema Baywatch besucht und es ist eine große, große Forschungsdebatte gewesen. Ich möchte nur einen Aspekt hervorheben. Ich glaube, es werden alle kennen. Es geht ja eigentlich um ein großes, wieder sozialpolitisches Thema, nämlich die Seenotrettung. Oder?
Ja. Ja. Ich, jetzt, wie du sagst, erinnere ich mich nicht. Aber ja.
Natürlich, da waren doch Rettungsschwimmer und Rettungsboote, die angespülte Migranten am Strand von Malibu, glaube ich, ne? Gerettet haben unter Zuhilfenahme aller Möglichkeiten technischer und physischer Art, wenn man so möchte.
Ja, mit und Einsatz aller Körperteile, genau. Daran erinnere ich mich.
Ja, und da war man damals schon seiner Zeit voraus und hat natürlich das heute brennende Thema der Seenotrettung, Carola Rakete, sich in einer direkten rechten Linie zu Pamela Anderson.
Ach so, also das war visionär.
Das war visionär.
Denn diese dramatische Situation gab es ja damals noch nicht, meines Wissens, also die Flüchtlingssituation, aber es war Science-Fiction. Ach so,
ja.
Ja, okay.
Und das große Missverständnis, ne, das wird ja so als eine Art Pull-Faktor wirkt, dass heutzutage, dass die Leute denken, die in Afrika aufbrechen, dass sie dann von Pamela Anderson und all diesen ja gut gebauten, körperlich trainierten und lupenreinen Herzensmenschen an Land gezogen werden. Und was ihnen dann widerfährt ist, es kommen halt das Leitpersonal der Grünen. Und das erfüllt nicht die ästhetischen Standards, die die Menschen erwarten. Und die sind dann sehr frustriert natürlich. Und das ist auch ein Teil der Traumatisierung, glaube ich.
Ja, das ist ja ein Grund mehr, was wir häufiger sagen, in der Jetztzeit dann auch vor Ort, also dort, wo diese Menschen aufbrechen, zu helfen, aber auch zu informieren.
Ja.
Und zu sagen, nicht, das Baywatch, was da auf eurem Fernseher läuft, das ist keine Doku und das ist auch kein Einladungsfilm, das ist schon älter.
Ja.
Oder? Aber das könnte man ja auch dort leisten.
Ja.
Wir hatten doch schon mal darüber gesprochen, dass man eigentlich dorthin, um zu helfen.
Genau.
Aber gut, naja.
Auf jeden Fall. Also, damit wir es nicht missverstehen. Also, es sind einfach falsche Anreize. Und es sind auch keine Lösungen des Problems, weil das sind eben Fehlversprechungen. Und da haben wir eine Verantwortung, denke ich. Und Baywatch, und deshalb ist es eine ambivalente Geschichte natürlich, Baywatch, ne?
Gut, also das müssen wir dringend aufklären. Ja. Müssen wir hin? Wir machen ein Aufklärungsvideo.
Ja.
So ist das gar nicht. Mhm. Das ist Fernsehen aus den 90ern. Da müssen wir uns aber auch gleich dann noch, glaube ich, vielleicht Tutti Frutti vornehmen, weil da haben wir im Vorgespräch das müssen wir Clemens erklären. Das ist nämlich alles Obst. Das hier ist Obst. Eine Banane. Du hast ja eine Pflaume und eine, ja genau, warum? Also für Clemens.
Es ging um gesunde Ernährung.
Richtig. Nein, ging es nicht.
So, also habe ich das missverstanden?
Tatsächlich für Clemens, weil alle zuhörenden älteren Herrschaften, wie wir werden sich erinnern und wahrscheinlich jetzt irgendwie vorspulen oder so, aber es gab eine Sendung beim damals relativ neuen Qualitätssender, war auch schon Arte. Fünf Jahre auf Sendung, Arte, RTL, RTL. Jetzt musst du mir wahrscheinlich helfen. Ich weiß, es ging darum, irgendwelche...
Jetzt tu doch nicht so, du hast das doch moderiert.
Ach nee. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Nee, das war ich nicht. Das war der andere, der so aussieht oder aussah. Aber wirklich mal ernsthaft, für Clemens. Also es ging... Worum ging es eigentlich? Es ging darum...
Das habe ich bis zum Schluss nicht verstanden. Es ging darum, eigentlich nackte Frauen zu sehen und zu zeigen, gut, und das in so eine Gameshow zu verpacken, glaube ich.
Ja, und dann gab es bestimmte Regeln, die, glaube ich, wir beide nicht verstanden haben. Deswegen haben wir das immer geguckt, jedes Mal, um zu verstehen, wie geht denn das jetzt mit diesen...
Länderpunkte, ich nehme die Kirsche und dann musste man irgendwelche trivialen Spiele machen. Und am Ende mussten sich die Kandidaten so als kleine Einladung zum Fremdschämen auch noch ausziehen.
Ja, um dann auch irgendwann nochmal, ich habe es nicht verstanden, du ja auch nicht.
Nein, also, ich
um
nicht
dann
verstanden.
Irgendwie auch damit einen Punkt zu
deshalb
erzielen.
Deshalb muss ich das immer wieder gucken, weil ich die Regeln ja verstehen wollte, ja.
Also aus heutiger Sicht muss man ja nur nochmal wieder für Clemens, entschuldige, dass wir dich heute so oft ansprechen, aber allen Ernstes lief im Fernsehen, nicht um 12 Uhr morgens, das war auch nachts auf RTL plus 2, 1, keine Ahnung, also jedenfalls im Fernsehen, eine Sendung, in der erwachsene Menschen versucht haben, irgendwie mit sinnlosen Spielregeln dafür zu sorgen, dass andere sich nackig machen oder mal eine Brust zeigen. Ja? War das zusammengefasst richtig?
Ja, ich glaube schon. Und man macht immer Chin-Chin, glaube ich, oder so. Ich habe es nicht verstanden, was das heißen sollte.
Das heißt, glaube ich, Prost. Aber
was hat das wiederum damit zu tun?
Was hat das damit? Was hat überhaupt mit irgendwas zu tun? Man kann das ja auch kaum mehr sehen. Man kann das bei YouTube, glaube ich, noch aufrufen. Da gibt es dann so die FSK 12-Version, wo auch noch die Nacktheit rausgeschnitten ist. Ich frage mich nur im Nachhinein, nochmal, wir haben das ja gar nicht dauernd geguckt, sondern gar nicht. Also ich jedenfalls nicht.
Ja, für mich war es der Rückweg ins Fernsehen, ehrlich gesagt. Ich habe ja lange abgeschworen, diesem Medium, aber ich dachte, das ist wieder was mich fasziniert. Wegen der Regeln.
Ja, ach, deshalb hast du mal geguckt.
Deswegen habe ich mir gedacht, weil ich dachte, die muss ich doch mal irgendwann verstehen.
Ja, okay, gut. Aber du hast am Ende verstanden, die Regeln, oder?
Bis zum Schluss nicht. Bis zum Schluss nicht.
Ich wundere mich nur weiterhin, wie kann ein erwachsener Mensch, und das müssen doch Erwachsene gewesen sein, es war ja relativ spät, die Ausstrahlungszeit, bei 12-Jährigen hätte ich es ja noch verstanden, weil damals gab es ja noch kein Internet und so Sachen.
Da gab es den Quellekatalog.
Genau, Quelle oder Autokatalog war so die einzige Möglichkeit, mal möglicherweise eine halbnackte Frau zu sehen. Naja gut, es gab auch noch ein paar andere, aber so für Heranwachsende.
Welche denn?
Dass man dann allen Ernstes so ein Format macht, irgendwie im Fernsehen, wo dann Erwachsene das gucken, habe ich nicht verstanden.
Ich kann es dir erklären.
Ein ewiges
ich kann es dir erklären, weil...
ewiges Rätsel bleiben und dann sagst du kannst mir das erklären. Wenn man Zucchini nicht anguckt, wachsen die ganz schnell, ne?
Ja. Ich dachte, das wäre eine Banane.
Ja, nee, die Banane ist das. Ja, machen wir weiter.
Ja. Ja.
Also, Entschuldige, lass mir das erklären.
Ja, es war ja so, dass das...
Boah, ich glaube, das ist die Banane, oder?
Die schnell, wenn man nicht guckt. Gewaltiges Wachstum. Wohnst du da in eines Kernkraftwerks, oder?
Ja, meine erste Banane. Du wolltest mir was erklären.
Ja. Ja, es war ja so, dass da das Privatfernsehen entstand und man mit den finanziellen Möglichkeiten und mit der Profilierung im Hinblick auf Content noch nicht so weit gediehen war und deshalb eigentlich versucht hat, Zuschauer zu generieren, indem man relativ preisgünstige Produktionsverhältnisse geschaffen hat. Da gab es ja noch das Alles Nichts Oder mit Hugo Egon und wie heißt sie? Hella von Sinn, genau. Mhm. Und dann das, und ansonsten gab es halt relativ viele billige 70er Jahre frivole Klamotten, wo man auch aus ähnlichen niederen Motiven Fernsehen gucken konnte, wie bei Tutti Frutti. Ich und meine Freunde, wir haben das sehr viel geguckt tatsächlich. Wir haben das allerdings, weil es eben trivial doch relativ im thematischen Bereich etwas unterkomplex war. Wir haben das immer mit Lederhosen-Bingo kombiniert. Kennst du das?
Nein.
Das ist ein Spiel, was man anlässlich dieser, ich kann es auch allen empfehlen, wir werden es auch im Shop anbieten, Und hast so eine Bingo-Karte und trägst dann Objekte ein, von denen du erwartest, dass sie in dem Film auftauchen werden. Also eine Lederhose, eine Nachttischlampe, ein Kleinwüchsiger und so weiter. Mhm. Und dann guckst du halt nicht den langweiligen Trash oder irgendwie die anderen Dinge, die ja auch genauso langweilig sind, sondern du hakst ab, sobald diese Objekte ins Spiel kommen. Und wenn du einen Länderpunkt willst, kannst du eine Ansage machen und dann muss innerhalb nach 30 Sekunden innerhalb der folgenden 60 Sekunden sich jemand ausziehen. Dann kriegst du einen Länderpunkt. Also unsere Spielregeln waren ähnlich kompliziert. Wir haben das mit großem Hallo gespielt im Freundeskreis.
Okay, gut. Das werde ich dann auch mal machen. Gibt es diese Filme noch im Öffentlich-Rechtlichen?
Nee, ich fürchte, dass da ist halt auch wieder sowas wie Geschichtsklitterung stattgefunden. Da möchte sich keiner mehr dran erinnern.
Ja, wir nehmen uns da mal wochenlang frei und gehen mal in die Videothek. Alles ab, gut. Und dann, um aus dem Trivialen endgültig, hast du da noch triviale Dinge aus dem Fernsehen? Nö, also können wir
ehrlich gesagt, ich habe das auch nicht viel geguckt damals. Ich habe wenig Fernsehen geguckt. Ich war mitten im Studium, ich habe Bücher gelesen, ich habe mich mit Philosophie beschäftigt. Während du, wenn ich das schon mal sagen darf, der Sven ja damals auch schon am Durchstarten war, der ist ja unwesentlich älter als ich, aber ist natürlich in seiner Karriere und in seiner kreativen Entfaltung um Lichtjahre mir voraus gewesen.
Ja, können wir ja rausschneiden jetzt hier.
Nee, das bleibt schön drin.
Ja, ich habe da schon ein bisschen Fernsehen gemacht, das stimmt. Zum Beispiel habe ich ja Tutti Frutti moderiert, wie du weißt. Viel Freude gemacht.
Hast du dir auch die Regeln ausgedacht?
Ja, nee, das habe ich nicht. Das haben andere gemacht. Ich habe das nur einfach gesagt, was man da auf dem Prompter stehen hatte. Was hatten wir noch? Wir hatten noch Sport. Das würde ich gerne noch kurz verbleibend einsortieren, weil ich ja eigentlich die Hoffnung hatte, dass ich in diesem unserem Gespräch eine Brücke schlagen kann von den heutigen erfolglosen Schafen und so, die sich den Mund zuhalten und überall rausfliegen und zum wiedervereinigten WM-Triumph der Männer, denn wir sind damals Weltmeister geworden, 1990, Deutschland. So, und da habe ich habe
das geschaut.
Ja, ich habe das auch geschaut und ich habe das auch mit Freude geschaut, aber ich habe ehrlich gesagt, ich gestehe, dass ich so im Rückblick dachte, ja, das ist ja auch logisch, so dass der Zeitgeist dann sagt, naja, 1990 muss ja Deutschland eigentlich Weltmeister werden.
So wie die Ukraine den ESC gewinnt. Ne?
Ja, genau. Oder dass eben Deutschland heute keinen internationalen Erfolg haben kann im Fußball, weil der Zeitgeist das gerade gar nicht erlaubt. War das eben damals so, das war der Lohn für, wir haben uns endlich wieder. Aber das taugt natürlich gar nicht, meine Vermutung, weil wir waren ja zum Zeitpunkt dieser WM noch gar nicht wieder vereinigt. Es waren keine ostdeutschen Spieler in dieser WM-Mannschaft. Und wenn man das so zeitgeistig interpretieren will, wäre es ja doch eher, wir BRD haben zwar die DDR nie geschlagen, aber wir haben sie jetzt irgendwie eingemeindet. Lassen sie am Rand stehen und werden triumphal Weltmeister. Also ich würde das heute anders lesen und diesen Versuch gar nicht erst machen. Also dass man sagt, das war ja, für mich war es eigentlich tatsächlich ein Spiegelbild dessen, was in der Politik und in der Gesellschaft passiert ist, dass man sagt, dass die Bundesrepublik ist jetzt oben auf und wir sind wieder wer 54 und wir sind cool 74 und wir haben jetzt auch noch den Ostteil platt gemacht und eingemeindet 1990. Mhm. Also dann schon eher der Zeitgeist mit einem gewissen Sinn für schwarzen Humor. Ich will das nicht zu weit treiben.
Ich war in Frankreich, als das Endspiel lief und konnte nicht damit umgehen, weil ich eine gewisse typisch deutsche Mentalität damals schon hatte. Ich hatte so eine Ambivalenz im Hinblick auf mein Vaterland und konnte nicht damit umgehen, dass die Leute so viel Wohlwollen für uns übrig hatten. Ich war immer unterwegs, mich für den Krieg zu entschuldigen bei meinen französischen Freunden und plötzlich gratulieren die mir zum Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft und konnten gar nicht verstehen, dass ich mich da jetzt nicht so drüber freue, sondern das irgendwie so runterreden muss und also auch im Hinblick dieser Wiedervereinigung. Also die ganze deutsche Ambivalenz ist damals auch durch meine Seele gelaufen.
Aber war das so verbreitet, diese Haltung, deine bescheidene und ich entschuldige mich und
ich weiß es nicht. War das nicht so?
Deswegen frage ich dich, ich weiß es auch nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn, dürfen wir ja beim Fußball dann irgendwie Nationalstolz oder sowas entwickeln. Ansonsten haben wir ja keine Möglichkeiten. Mhm. Aber nochmal, die WM 90, dieser Titel war ja anders, war kein Grund für uns, zumindest als Gesamtdeutschland zu feiern. Nee. Und ich habe dir im Vorfeld erzählt, ich weiß, du hast jetzt auch nochmal mit vielen Menschen gesprochen, die dabei waren. Mhm. Und ich weiß, dass heute viele wieder zuhören und uns dann vorwerfen werden, dass wir die DDR-Seite nicht richtig beleuchten. Bitte umreich dich Kommentare und Mails gerne, weil du hast ja auch mit Ostdeutschen nochmal ausführlich gesprochen. Ich möchte nur die Anekdote beisteuern dürfen, dass ich eine jahrelang an einer Serie rumgestrickt habe über diese Zeit, über 89, 90, weil ich das unglaublich spannend finde und weil ich es auch gerne mal erzählt hätte, so im Fernsehen oder bei Streamern. Aus ganz verschiedenen Richtungen. Und ich hatte damals, vor Ewigkeiten ist jemand auf mich zugekommen, der so ein spaßbereiter Westdeutscher, sagen wir es mal so, damals noch sehr jung, der in der damals noch existierenden Zeitschrift Tempo, du erinnerst dich vielleicht.
Das Zeitgeistmagazin.
Das Zeitgeistmagazin Tempo gelesen hatte, dass in Ostdeutschland das Geld auf der Straße liegt. Das war dann so 89, 90, beziehungsweise 90 war das, weil ja die Währungsunion, so hieß es glaube ich, die bedeutete, dass am 1. Juni dann tatsächlich das ganze Geld ausgetauscht werden musste. Also das noch vorhandene Ostgeld getauscht wurde in westdeutsches Geld. Und was dieser Junge mir erzählt hat über sich und seine Bande damals, wie die die Banken überfallen haben. Also es sind 65 Banken überfallen worden in einem halben Jahr, 1990. Und es
im
war
Osten?
Im Osten, ja. Und es war von Westdeutschen. Also weil die Westdeutschen eben im Tempo gelesen hatten, abgekürzt, das ist jetzt ganz einfach, da Hunderttausende zu klauen oder auch Millionen. Denn die Ostdeutschen sind ja erstens naiv und gutgläubig und zweitens funktionieren die Telefone noch gar nicht. Und du kannst einfach in eine Bank reingehen und sagen, ich nehme das mal mit. Dann trägst du das in ein Auto und fährst weg. Das waren so die Zustände.
Das haben die gemacht?
Das haben die gemacht. Ja, ja, die haben auch ausgiebig. Weil, wie gesagt, es gab ja kein vereinigtes Telefonnetz. Und was die wenigsten wissen, ist ja, dass zwischen 89 und der tatsächlichen Wiedervereinigung im Herbst 90 die DDR keine Nation war völkerrechtlich und eben sowohl, also auch kriminalistisch einfach Niemandsland. Es gab keine Gesetze. Das war im Grunde ja der Wilde Osten. So, bis man wie gesagt, das kann man, konnte man auch gar nicht bestrafen und einordnen. Das nochmal, das fand ich so spannend. Ist dass dann auf der anderen Seite die Behörden natürlich versucht haben, irgendwie zusammenzuarbeiten, was ja wahnsinnig schwer war. Also nicht nur in der großen Politik, die NVA ja auch rausgenommen werden musste aus dem Warschauer Pakt, damit die DDR überhaupt dann wieder in der NATO bleiben kann, sondern auch im Kleinen, dass man da tatsächlich nicht wusste, wer hat denn jetzt welche Zuständigkeit? Welches Emblem muss sich denn der DDR-Polizist jetzt neu auf die Jacke nähen, selbst übrigens? Und wer hat hier wem was zu sagen und wer darf überhaupt was entscheiden? Also kurz, hochspannende Serie. Ich wollte die jungen Wilden erzählen und die überfallene DDR, also die sich einfach anpassen musste in dieses neue System. Und das auch noch natürlich, wie es sich gehört, für einen Fernsehmacher mit einer Ostkommissarin und einem Westkommissar, die zusammenarbeiten müssen. Gerade gesehen, dass der MDR, der meine Serie nicht haben wollte, das dann einfach selber gemacht hat. Ja, genau. So, Ende der Anekdote.
Jetzt haben mir zwei Sachen zu ein.
Hätte ich gern gesehen, die Serie.
Die hätte ich auch gerne gesehen, weil sie einfach sinnbildlich ist für das Ganze. Finde ich immer, das ist ja Stärke von Menschen wie dir, dass sie die großen Themen nicht immer im Modus von Begriffen, sondern als Geschichten erfahrbar machen. Ne? Und das ist viel, viel eindrücklicher und zugänglicher, als wenn ich da etwas Abstraktes sage. Ne? Ich mache es trotzdem mal abstrakt. Also das eine, was mich erschüttert, ist, dass die Menschen offensichtlich sowas wie Gesetze brauchen, um das Richtige zu tun und das Falsche zu unterlassen. Mhm. Finde ich erbärmlich. Ja. Also warum? Und ja, der andere Punkt ist, wie was für ein hohes Gut in Anbetracht dessen doch sowas wie eine innere Sicherheit ist. und ein nach Befugnissen und Zuständigkeiten geregelter Rechtsstaat.
Ja, aber das war ja einmalig, diese kurze Zeit. Du meinst, man...
Nee, es könnten sich ja Verhältnisse anbahnen. Also man hat ja das Gefühl, dass es mit der Sicherheit auch in Deutschland nicht mehr so ganz zum Besten bestellt ist. Zumindest was die völlige Ausdehnung von öffentlicher Ordnung angeht. Es gibt ja auch No-Go-Areas, es gibt auch wachsende Bereiche, wo sowas wie Unsicherheit entsteht. Also ich möchte das nicht erleben.
Okay, aber in Verbindung zu damals, meinst du, es war ja damals nicht so schlimm wie heute? Also es war einfach.
Ich finde es trotzdem nicht gut, Geld zu klauen. Also das.
Nein, aber nochmal, das war ja. Ich glaube, wir müssen schon die Stimmung auch einordnen. In meiner Erinnerung und auch in der sogenannten Kriminellen, das waren ja einfach nur spaßbereite Jungs, die einfach nur gesagt haben, gut, dann fahren wir da hin, wenn das ungefährlich ist. Also wenn man da einfach hinfahren kann und Geld mitnehmen kann, das ist ja nicht.
Ja, aber das fehlt doch dann irgendwann. Irgendjemand, da hat doch jemand sogar.
Das hat dann jemand anders, ja, nämlich ich oder wir. Aber nochmal, ich will das nicht verniedlichen, was sie gemacht haben, aber es hatte ja was damit zu tun, dass man auf eine Population gestoßen ist, also auf so Eingeborene in der DDR. Und das war ja sowohl der Eindruck von Tempo-Redakteuren als auch von den Spaßbereiten, die dann hingegangen sind, wie wir alle spaßbereit waren. Damals. Du nicht, aber wir schon. Um einfach zu sagen, das sind naive Eingeborene, die lassen auch irgendwie beim Autohändler draußen am Fenster dann den Schlüssel nachts draußen hängen, in so einem kleinen Holzkästchen. Da kannst du einfach mit wegfahren. Das macht da keiner. Aber wir als Geier, Hyänen und Westdeutsche, wir machen das sehr wohl. Und wir gehen auch rum und erzählen den Leuten irgendwas von Lebensversicherungen, die sie jetzt abschließen können und halten ihnen irgendwelche Verträge hin, wo sie jetzt 5000 Westmark so auf die Hand kriegen, um mal was zu überbrücken und danach gehört uns deren Supermarkt. Das ist ja alles den ganzen Tag passiert. Eben.
Darum geht es mir. Die einen sind spaßbereit und bei den anderen geht es um die Existenz. Na, denen wird der kulturelle Rahmen entzogen, die existenziellen Voraussetzungen für eine stabile Biografie sind erschüttert. Diese ganzen sozialen Verhältnisse werden umgerührt, oben und unten vertauschen sich. Also das ist, ich finde, gerade da hätte ich es mir anders gewünscht, ehrlich gesagt.
Das ist aber etwas, worüber ich dann immer stolpere und du wahrscheinlich auch. Dieser Begriff der Wiedervereinigung steht ja immer noch so als, das war halt die deutsche Wiedervereinigung. Mhm. Das ist doch von vorne bis hinten falsch.
Eben.
Also man hätte ja der DDR dann wenigstens vielleicht vorher einen Drink ausgeben können. Das ist die Form von Wiedervereinigung, die ja offensichtlich damit gemeint ist. Also dass man, der Begriff klingt ja hübsch, aber bildet doch überhaupt nicht das ab, was passiert ist.
Nee.
Also auch es bildet ja auch nicht ab, in der völkerrechtlichen und politischen Dimension ist dann die DDR der BRD beigetreten, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, eben.
Also es ist nicht, was uns ja mit dem Begriff quasi weiß gemacht wird, sind wir auch nicht wieder zusammengekommen und haben das Beste aus beiden Ländern vereinigt, sondern wir haben ein Land uns dazugenommen. Es ist dann, hat sich beworben, um bei uns auch mitmachen zu dürfen. Oder?
Pretty Woman.
Ja.
Mhm. Ja.
Es ist nicht keine romantische Komödie geworden, wenn ich das so heute sehe. Also.
Nee, das ist ja genau der Punkt. Also wir kriegen ja häufig zu hören, dass wir über Dinge sprechen und über andere Dinge wiederum nicht sprechen. Wir können nichts dafür, dass wir eine Westbiografie haben. Und ich glaube, es wäre auch sehr verlogen, wenn wir so tun würden, als wäre das nicht der Fall. Allerdings habe ich diesmal viele Telefonate geführt zur Vorbereitung mit Leuten, die das aus unterschiedlicher Perspektive erlebt haben. Und ich kann eins schon mal gleich sagen, es gibt keine gemeinsame Ostperspektive. Für einige haben sich Chancen ergeben, für andere haben sie Chancen verschlossen. Aber es gibt doch nochmal einen Unterschied in der Wahrnehmung von West und Ost. Also für mich war das Jahr von Hoffnung geprägt. Also nach der großen Orgie des November 1989, ne, der Mauerfall, ne, wir als das glücklichste Volk und auch der Hoffnung, dass die Geschichte aus den üblichen Gleisen herausgesprungen ist und sich ein Möglichkeitsraum öffnet, der die Gestaltung im Hinblick auf das Gute schafft. Also wirklich der Gedanke, aus beiden Teilen das Beste mitzunehmen. Mhm. Das war meine Hoffnung und eben auch, dass die Kalkulierbarkeit aus den Händen der Akteure auf die Straße geraten ist. Also, dass wirklich das Volk zum Subjekt und zum Träger dieser neuen Ereignisse wird und verkörpert eben durch die vielen klugen Leute in den Widerstandsgruppen damals in der DDR, Runde Tisch und was auch immer da gab. Und für mich war schon, also ich, das haben jetzt mir dann auch die Gespräche ergeben, schon diese Stasi-zentralen Stürmung am 15. Januar war schon ein ambivalentes Ereignis. Also einerseits war das Wucht des Volkes scheinbar, dass sich irgendwie Zugang zu bisher verschlossenen Räumen verschafft hat und die Repressionsmacht abgeschüttelt hat, und umgekehrt muss man heute fragen, ja, warum ist das nicht schon im November passiert, wie in Dresden zum Beispiel, ja? Also ist dieser 15. Januar vielleicht eine Inszenierung der Westmedien gewesen, und was spielt da alles mit rein? Also wieso wurde die Stasi-Geschichte so auferzählt? Finde ich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also auch jetzt die Innensicht von damals, die ich hatte, und die heutige Aufsicht, das nochmal zuzuordnen. Jedenfalls ist mein Eindruck, dass diese Konstellation der Öffnung, die wir im Übergang von 89 zu 90 hatten, sich nach und nach wieder verschlossen hat. Dass die Macht wieder aus den Händen des Volkes zurück in die Hände der leitenden Akteure geraten ist. Dass die historische Öffnung sich schnell wieder geschlossen hat. Dass die Gleise relativ eng wurden wieder. Das ist so meine Beschreibung. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, nochmal, ich glaube, unsere Wahrnehmung, deine und meine, war damals noch, also meine Berührungen mit der DDR waren vorher begrenzt. Ich bin da so ein paar Mal über irgendwelche Transitstrecken reingefahren. Ich glaube, ich war naiv. So, 90 war ich noch naiv genug zu glauben, dass das eine gute Idee ist, 89, 90. Und dass es schön ist, dass die Mauer weg ist.
Ist ja auch schön, ne?
Ja, aber die Perspektive der die ostdeutsche Perspektive haben du und ich doch erst auf dem Weg kennengelernt. Mhm. Weiß nicht, oder du vielleicht dann schon 1990, ich noch nicht. Also inzwischen ist es so, dass in meinem Freundeskreis relativ viele sind, Freunde und Bekanntenkreis, die eben aus dem Osten kommen und da groß geworden sind. Und wenn man dann aufmerksam zuhört auf dem Weg und auch sich fragt, warum sind die eigentlich so viel, ich will jetzt nicht irgendwie, will mich nicht anwanzen, aber warum sind die eigentlich so viel netter als die aus dem Westen? Dann kommt man ja doch nochmal ins Grübeln und überlegen, wo kommt das denn bloß her? Und fragt vielleicht auch mal nach. Das haben wir ja dann auf dem Weg gemacht.
Wir hatten ja Verwandte in Ostdeutschland, und ich war da als Jugendlicher häufig, und ich habe das ist auch eine Verklärung, ja, wirklich immer als Reich der Freiheit erlebt. Also weil ich war von meinen Eltern befreit, ich konnte da in der Natur rumtoben, die Verwandten waren unglaublich herzlich. Also ich fand auch diese Überpräsenz von Farbe und medialem Kommunikationsdruck, den wir hier so damals schon hatten, dass das da nicht war, das fand ich halt sehr, sehr angenehm. Ich habe natürlich auch gesehen, dass die einiges entbehrt haben, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die unglücklicher waren. Also natürlich, das Reisethema war ein ganz gewaltiges. Was ich gemerkt habe, ist, dass die Zensurbedingungen sehr viel Spielräume für Humor geschaffen haben. Ja, dass sie auch in der Literatur, ich habe die DDR-Lyrik verehrt, habe die mit großer Begeisterung gelesen und gedacht, also unter diesem Druck entsteht auch Kunst. Also das ist natürlich jetzt unglaublich naiv, jetzt wiederum auch eine Romantisierung von Diktatur meinerseits, muss ich jetzt vorsichtig sein. Jedenfalls habe ich das damals so wahrgenommen und bin dann auch 1990 in der DDR gewesen mit Freunden. Wir sind dann waren in Weimar, waren bei den Verwandten in der Lausitz, haben da viele, auch mit bei Verwandten meiner Frau in Herrenhut, und haben da wirklich viele Gespräche geführt, und da war auch eine schöne Freude des Sich-Wiedersehens. Sie ist dann nachher ein bisschen erkaltet aufgrund von den Erfahrungen, die dann sonst dazugekommen sind. Also es war so eine Art Wiedersehensfreude, die dann aber auch sich nicht stabilisiert hat, leider. Und ich glaube, da war auch ein großer Teil Westarroganz drin, dass wir es irgendwie schon uns als überlegenes System erlebt haben und auch die als ja naiv und politisch unmündig wahrscheinlich wahrgenommen haben, nicht zuletzt auch aufgrund der Medienpropaganda, die bei uns lief. Denn das ist ja der Punkt, das hat, ich glaube, den Namen darf ich sagen, Michael Mein mir erzählt, mit dem ich gesprochen habe, dass eine unglaubliche Beschleunigung und ein großes Tempo in den Informationen und in den Ereignissen war, dass die Leute wirklich schwindelig gemacht hat. Also es ging nicht nur darum, dass eine Umstellung stattfinden musste, sondern dass diese Umstellung auch schockartig geschehen ist und dass die daraufhin wirklich sehr irrationale Entscheidungen getroffen haben und tatsächlich auch ja mit ihren Maßstäben und Modellen, mit denen sie bisher gut klargekommen sind, ins offene Messer geschickt worden, was auch eine bittere Geschichte ist.
Ja, weil ich, wenn mir, dann erlaube mir noch den Ausflug zurück in die Anekdote mit diesem diesem Achtteiler, den ich dann schreiben wollte, dieser Serie, das war ja auch ein Grund, weshalb gerade die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten hier, die ja dann doch sehr zur Beamtenverherrlichung neigen, überhaupt keinen, eigentlich könnte ja nichts anderes, gar keinen Spaß dran hatten, dass ich natürlich die Menschen verherrlicht habe und dann auch noch Ostdeutsche. Und das hat, glaube ich, dem neuen MDR gar nicht gefallen. War mir aber wichtig, es sogar zu überzeichnen, was du gerade auch machst. Also man sagt, wir wollen das doch idealisieren. Ich will doch das Gute darin nicht so plattgeknüppelt wissen, wie wir es gemacht haben. Also dass man sagt, es hätte doch viele Elemente gegeben im Umgang mit den Nachbarn und auch mit der Obrigkeit, aus denen wir so verdammt viel hätten lernen können. Haben wir aber nicht. Also ich gehe davon aus, dass wir bei der nächsten Revolution dann besser auf die hören. Dann nehmen wir auch mehr Erfahrungen mit Diktatur als wir Westdeutschen. Und dass wir dann vielleicht...
Wäre ja meine These, dass wir möglicherweise einiges hätten vermeiden können, wenn wir damals den Dialog geführt hätten. Wenn wir zugehört hätten, anstatt das immer als selber zu wissen, also auch die Deutungshoheit, das kam dann von einer anderen Kollegin, mit der ich gesprochen habe, dass es einfach schon relativ früh darum ging, die Deutungshoheit und die Ressourcen sicherzustellen durch Westmedien und durch Westkommunikation. Das heißt also eine Demontage der DDR-Prominenz. Es war ja jeder auf Abruf, jeder hatte ja irgendwie eine Verstrickung mit Stasi und so weiter. Und damit konntest du die Identifikationsfiguren, die Verkörperung von Stärke und Kultur und Tradition, das war ja von der Bevölkerung nicht als Stasi-Marionetten wahrgenommen, wenn die Stars hatten, sondern ne, die wurden ja alle, und auch die Sportler wurden ja so nach und nach, also die wurden erst noch gebraucht, ne, um den Medaillenspiegel aufzupolieren und dann aber trotzdem als Sprecher und Verkörperung einer Stimme, die da marginalisiert war, kamen die ja nicht zur Geltung. Also dem hörte man ihnen nicht zu, die Entrechtung der DDR-Bürger, ihre Endartikulation und all das fand ja 1990 schon nach und nach statt. Und das ist schon eine heftige Geschichte und das ist ein Unrecht gegenüber den Menschen und es ist ein Nachteil gegenüber der demokratisch vitalen Kultur für das gesamte Deutschland gewesen, was uns hätte helfen können, die Corona-Zeit möglicherweise anders zu bewältigen.
Inwiefern?
Ja, weil die haben ja Diktaturerfahrung und wir haben ein Misstrauen gegen staatsgelenkte Medien und bringen das alles mit und deshalb sind die halt resistenter gegen sowas wie sozialtechnologische Steuerung im Rahmen von Hygieneschockgeschichten.
Ja, wie sich ja zeigt, also im Osten jetzt. Und, aber wenn ich da nochmal ganz kurz dranbleiben darf, weil du hast ja mit Menschen aus dem Osten auch gesprochen. Das klingelt nämlich gerade bei mir, also auch aus der Recherche damals, dass man dieses relativ typisch Deutsche, vielleicht Westdeutsche, vielleicht auch Ostdeutsche, kann ich nicht beurteilen. Also Westdeutsche, dass man jetzt irgendwie denunziert und guckt, was hat denn der da noch im Keller liegen. Haben deine Gesprächspartner dazu irgendwas gesagt? Weil es war ja in der Westwahrnehmung, in meiner ist es dann wieder so, ja, zum Glück haben sie jetzt die Stasi-Akten mal ausgepackt und die dann als IM sowieso die Nachbarn verpfiffen haben, dass die dann bestraft worden. Ich glaube nicht, dass das in der Wahrnehmung der Ostdeutschen immer so richtig war, sich so zu verhalten.
Ich habe das nicht so gehört, aber was interessanterweise kam, ist, dass man also auch jetzt nicht überzeichnen sollte und sagen, der Westen hat jetzt das Böse in die DDR gebracht, sondern die Transformation der Verhältnisse, also als plötzlich sowas wie eine Spreizung des Eigentums sich auftat, dass man dann plötzlich mehr auf die sagen wir, das Laub des Nachbarbaumes im eigenen Garten achtete, also dass so bestimmte Bedingungen auch im Menschen hervorgekitzelt werden durch die Rahmungen, die im politischen Raum entstehen, also dass es nicht nur das waren jetzt keine besseren Menschen, ja, wurde mir jetzt so gesagt. Also das finde ich noch einen ganz interessanten Punkt.
Diesen Punkt habe ich nur genannt wegen der künstlerischen Form, die ich wählen wollte und muss. Ja. Also dass man sagt, wenn man so eine Serie erzählt, dann bin ich gern bereit, auch da ein bisschen zu weit zu gehen und zu sagen, die Figuren, die ich da erzähle aus der noch DDR, sind dann möglicherweise doch zumindest in diesem Fall die besseren Menschen, die übers Ohr gehauen werden und die dafür nicht so furchtbar viel können.
Das auf jeden Fall
auch. So viel Differenzierung, wenn man sagt, ach, die sind ja alle Menschen komisch.
Ich will mir das auch nicht rauben lassen. Also ich meine, das ist ja eine schwierige Geschichte. Also man kann es einmal historisch verklären oder man kann es dämonisieren. Und wir sind, glaube ich, sehr stark auf diesen Dämonisierungsaspekt reingefallen durch die Westmedien. Und du hast ja auch das Titanic-Titel damals mit der Banane, das wäre ja vielleicht auch die Frucht des Jahres, zitiert. Und ich habe mich damals auch gewundert, als dann so Sätze bei uns kolportiert wurden in den Westmedien, ja, was soll ich mit meiner Freiheit, wenn ich mir nicht alles kaufen kann? Also als ob es so sowas wie eine naiv ökonomische Motivation für diese politischen Motive gegeben hätte. Also auch das ist eine Diffamierung, die da stattgefunden hat, die die Westmedien geleistet haben. Und das sind alles Aspekte, die uns dann doch wieder voneinander getrennt haben. Und da wäre jetzt die Frage gewesen, hätte es eine andere Möglichkeit gegeben? Also ich mir wurde gesagt, dass man damals sehr enttäuscht war, als bei den Volkskammerwahlen tatsächlich die CDU so gut abgeschnitten ist, weil man darauf gehofft hat, dass sowas wie Bündnis 90, also das heißt die Repräsentanten der freien, aktiven Widerständler, doch ein bisschen stärker noch sich profilieren können. Es gab ja dann auch so Vereinigungen der Parteienlandschaften, die so ineinander überführt wurden. Es gab sogar damals schon eine AfD. Ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, die Allianz für Deutschland.
Ja. Ich dachte, das waren die Republikaner.
Nee, da war die CDU sogar mit drin. Und ja, die Enttäuschung war einfach groß, als man merkte so, oh, jetzt die Mehrheit wählt die CDU. Und dann ist wohl die Hoffnung, dass wir selber mitbestimmen können und gestalten können, die ist dann nach und nach schwächer geworden, bis hin dann zum großen Wahlsieg von Helmut Kohl dann im Dezember. Ne? Mhm.
Aber da würde ich jetzt gerne, auch wenn wir in unserem Zeitenwendeformat sind, mal kurz den Blick in die Jetztzeit nochmal mit dir wagen wollen. Oder mich und dich fragen, haben wir denn noch ein bisschen Hoffnung, dass wir da nochmal ein Reset hinbekommen? So ein Great oder kleinen Reset mit dem...
Kein Reset.
Mit dem Osten? Nee.
Achso, du meinst, ob wir die Beziehung zum Osten heilen können?
Naja, also wir bekommen ja gelegentlich Einladungen. Ich danke auch sehr dafür, dass wir dann doch bitte mal nach Dresden oder Leipzig ziehen sollten, statt irgendwie weiter mit Dänemark-Grenzgänger zu liebäugeln. Das ist ernsthaft jetzt mal ein Blick in die Kristallkugel, was du so meinst. Ich habe manchmal die leise Hoffnung, dass wir was voneinander lernen können, aber auch was den Umgang mit Totalitarismus betrifft, was von unseren Freunden im Osten lernen können und sollten. Deswegen wäre nicht jede Hoffnung fahren lassen. Obwohl Hoffnung nicht so meins ist, weißt du ja auch. Aber dass man entsteht da möglicherweise nochmal sowas wie damals in irgendeiner Spielart, auf das wir nochmal neu aufbauen können?
Ich denke schon. Also ich habe ja solche Erfahrungen gemacht, dass ich also zum einen, wenn ich in den Osten fahre, fahre ich immer mit einer bestimmten Scham dahin, weil ich genau diese westdeutsche Arroganz nicht in der vollen Blüte, ich habe damals, also ich habe es ja erzählt auch an, aber ein bisschen auch mich da schuldig fühle, dass ich diese selber vielleicht auch hatte, erfahre dann aber ein unglaublich herzliches Willkommen und nochmal eine andere Verwirklichungsform von Deutschsein, die ich unglaublich sympathisch und toll finde und eben auch eine politische Klarheit. Und ich merke auch, dass ich da sehr viel lerne. Und ich bin dankbar dafür, dass ich dann auch zuhören darf und schäme mich fast ein bisschen, dass ich diese Expertise erst so spät einhole. Aber ich glaube, das wird uns nicht übel genommen. Ich sehe schon, dass es da eine große Hoffnung gibt. Aber was mich auch nochmal beschämt, ist, dass natürlich auch eine ökonomische Übernahme stattgefunden hat. Nicht nur durch die Unternehmen, die vorbereitet waren. Das hat der Michael Mayn ja auch ausführlich geschildert. Also, dass da schon Pläne gab, wie etwa die Presselandschaft entstehen konnte. Der hat erzählt, wie es gab eine gewisse Zeit auch sowas wie, das ist wahrscheinlich genau die Zeit, als auch diese Gesetzlosigkeit da herrschte, da gab es Meinungsfreiheit in der DDR und die jungen Journalisten, die zunächst mal auf Staatsdoktrin geeicht waren, haben versucht, ihren Job nach den Kriterien zu machen, die man an Journalismus anlegen wollte und sollte und war natürlich dann sehr überrascht, dass das dann doch nicht so weiterging, als die Westverlage übernommen haben. Und dann wurden natürlich auch die besten Grundstücke von Westland gekauft. Also wenn man sich die Besitzverhältnisse anguckt, habe ich mir sagen lassen, es ist immer noch so, dass das schöne Lagen in den großen, schönen Städten des Ostens von Westdeutschen besessen werden oder dass es da auch eine Form von Dotierung von Beamten, die dann rübergingen, gab, die dann auch mit schönen Villen in schönen Lagen an der Elbe belohnt wurden. Und das ist alles, das erfüllt mich mit Scham und ich habe es nicht verschuldet, ich kann nichts dafür, aber es ist trotzdem, es ist schwierig. Und du hast es auch schon gesagt, alle Leute, die im Westen dann nichts geworden sind, sind dann rübergegangen Ende 1990 und haben Zeitschriftenabos, Gebrauchtwagen und Versicherungen verkauft und haben die Leute auch völlig übertäupelt. Also ja, das habe ich eben alles im Hinterkopf, aber ich glaube schon, dass es Hoffnung gibt. Ich glaube, dass die Corona-Zeit, das ist ja meine These, eigentlich die eigentliche Wiedervereinigung darstellt, weil sie nämlich unter dem Eindruck eines totalitären Regimes eine Solidarität unabhängig von Herkunft ermöglicht hat. Und das ist für mich eine große historische Chance und das große Geschenk der letzten 3 Jahre.
Ja.
Habe ich deine Frage damit beantwortet oder war das?
Hast du. Mir geht nur die ganze Zeit im Hinterkopf rum. Also wenn die Welt aus Marzipan wäre, dann würden wir ja doch nochmal. Dann fahren wir beide nochmal nach Dresden oder Magdeburg und dann nehmen wir Paul Schreier und Sarah Wagenknecht mit und machen mal eine Podiumsrunde.
Ja.
Was wir besser machen können. In Zukunft. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals und eine Banane in der Hand und ich glaube, jetzt gehen noch ein paar Länderpunkte zusammenschießen irgendwo. Weil ich bin eigentlich fertig mit 1990. Oder hast du noch was nachzutragen?
Ich habe noch das Ende der FCKW.
Ende der FCKW?
Ja.
Das waren die Fluorkohlen-Dingsbums. Ja, das darfst du als PS natürlich unbedingt machen. Wie, die waren da zu Ende?
Ja, die wurden ja da verboten. Ne? Das heißt, damit wurde ja das Ozonloch geschlossen.
Ach so.
Eine große Bedrohung, wir sollten ja immer die großen Krisennarrative auch, die trotz der Wiedervereinigung ja bewältigt werden musste, war das Ozonloch und der Verbot der FCKW, der ist schon erwähnenswert. Dann habe ich noch Roger Waters und Pink Floyd.
Ja, ganz kurz, ja? Bevor du Roger Waters machst. Ich weiß nicht, ob wir das je gemacht haben, aber sonst bitte mal alle irgendwie Thomas Midgley nachschlagen. Ich werde einen Link setzen zu deinen FCKW, weil Thomas Midgley war der Erfinder der FCKW.
Ja.
Und hatte vorher das verbleite Benzin erfunden. Also das ist wirklich eine ganz bemerkenswerte Figur. Der ist, glaube ich, noch vor Bill Gates der gefährlichste Einzelorganismus in der Geschichte der Menschheit war Thomas Midgley. Also erst verbleite Benzin, dann FCKW.
Der hat doch das CO2 erfunden, oder?
Dann ist er nicht gefährlich.
Also, so, jetzt. Wieder
genau. Und dann, genau, um mit positiven Dingen zu enden, auch noch ganz großartig das größte Konzert in der Geschichte in Wacken. Nee, wolltest du gerade erzählen?
Ich dachte in Berlin.
Ja, natürlich war das in Berlin.
Roger Waters, The Wall.
Ja.
Ja. Ah, ja, da kann man mal sehen, auch, dass wir den Nationalsozialismus damals noch nicht überwunden hatten, dass wir so eine Figur damals haben auftreten lassen. Ne? Da ist man heute zum Glück weiter.
Ja, genau. Heute ist das verboten.
Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Damals war es tatsächlich, ne?
Aber wir waren ja einen Millimeter eigentlich davor, wieder in Polen einzumarschieren, indem wir Roger Waters gestattet haben, dort aufzutreten.
Ja, das waren ja auch so viele Zuschauer, dass es fast bis nach Polen gereicht hat. Das war ja auf dem Potsdamer Platz und tatsächlich in beiden Hälften von Berlin und ich glaube 230.000 Karten verkauft und 150.000, die wollten aber auch noch rein. Das größte Rockkonzert in der Geschichte, meines Wissens. The Wall. Hören das jetzt nochmal. Das war ja schon ein bisschen älter.
Einen habe ich noch, wenn ich darf.
Ja, unbedingt.
Rücktritt von Maggie Thatcher.
Mehr positive Nachrichten. Ehrlich?
Ja. War das auch 90? Ja. Die eiserne Lady hat Rost angesetzt und ist dann... War nicht mehr zukunftsträchtig für die englische Politik. Wurde von John Major, glaube ich, ersetzt, oder?
Ja. Hieß er so? Ja. Major Tom?
Ja.
Major John. Wir haben das gemacht, was wir sonst nie machen. 3 total positive Aspekte und Meldungen zum Schluss. Grandios. Okay, ich gehe mal weiter. Genau, ja, ich gehe mal weiter mit meiner Banane telefonieren. Wir sprechen uns noch bald wieder. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und ich hoffe ja fast, dass wir Post bekommen und aufgeklärt werden über Dinge, die wir gar nicht wissen können als Westler. Habe weiter die Hoffnung, dass wir als Deutsche zusammenfinden und was besser machen in Zukunft. Einen schönen Sonntag.
Mach's gut.
Du auch. Bis dann. Ciao.